Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kannst du mir folgen? Dem Podcast, in dem wir gemeinsam mit LiteraturwissenschaftlerInnen über ihre Interpretationstexte sprechen. Von Anfang an begleitet uns dabei eine Metapher. Wir stellen uns das Interpretieren als eine Reise vor. Das Ziel ist die Interpretationshypothese und wir wollen LiteraturwissenschaftlerInnen Schritt für Schritt auf ihrem Weg dahin folgen. Für unsere heutige Folge freuen wir uns, als Gästinnen Marie Flüh und Mareike Schumacher begrüßen zu dürfen. Mit ihnen sprechen wir über die Digital Humanities und die Dramen von Caroline von Günder-Rode, einer Autorin des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. Wir, das sind ich, Anina Karch und Selina Schauer.
Hallo.
Wir sind Studis der Literaturwissenschaft bzw. der Komparatistik an der Uni in Göttingen und wir sind schon richtig gespannt auf das Gespräch heute. Aber erstmal zurück zu unseren Gästinnen, die wir euch Zuhörenden natürlich noch kurz vorstellen möchten, bevor wir die heutige Reise durch den Aufsatz beginnen. Marie Flüh promoviert an der Universität Hamburg im Bereich der Digital Humanities bzw. im Bereich der Computational Literary Studies. Das ist ein Unterschied, den werden wir vielleicht im Verlauf der Folge noch erläutert bekommen heute, zur Emotionsanalyse in Texten von Stefan Zweig. Und sie arbeitet unter anderem in einem Projekt zur Erforschung von Textähnlichkeiten in der Darstellung von Figureneigenschaften. Mareike Schumacher ist Professorin für Digital Humanities an der Universität Regensburg. Sie wurde 2021 mit einer Arbeit zu Orten und Räumen im Roman promoviert. Derzeit befasst sie sich unter anderem mit der Analyse genderspezifischer Figurendarstellungen, dem Aufbau eines Diversitätskorpus und sie ist, was natürlich in Bezug auf unseren Podcast total schön ist, auch in unterschiedlichen Formaten im Bereich der Wissenschaftskommunikation aktiv. Heute wollen wir über ihren Aufsatz Macht versus Emotion, handlungstreibende Muster in Günder-Rodes Dramen, digital, distant und scalable gelesen, sprechen. Der Aufsatz ist 2024 in dem Sammelband Noch Zukunft haben zum Werk Caroline von Günder-Rodes erschienen, der von Friederike Middelhoff und Martina Wernli herausgegeben wurde. Also herzlich willkommen Marie und Mareike, wir freuen uns auf das Gespräch mit euch.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, genau, vielen Dank für die Einladung in eure Podcast.
Genau, der Begriff Digital Humanities ist ja so ein bisschen das übergreifende Thema heute und der ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Aber was ist das eigentlich? Könnt ihr uns vielleicht eine ganz kurze Einführung geben, was unter Digital Humanities oder DH, DH eigentlich zu verstehen ist?
Ja, sehr gerne. Ich fange mal an und dann kann Marie ergänzen. Also die Digital Humanities lassen sich eigentlich nicht so gerne definieren. Es gibt eine Webseite, whatisdigitalhumanities.com. Da sind, glaube ich, 817 unterschiedliche Definitionen darüber, was das eigentlich ist. Da kommt man meistens bei dem Versuch, das zu definieren, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner quasi. Das ist eigentlich, dass wir Geisteswissenschaften betreiben mit digitalen Methoden. Und das kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Das ist auch wirklich ein sehr weites Feld. Man kann vielleicht so ganz grob sagen, es gibt so zwei große, starke Richtungen. Das ist einmal die Digital History, also digitale Geschichtswissenschaft, und die Digital Literary Studies mit unterschiedlichen Ausprägungen. Also digitale Editionsphilologie ist zum Beispiel auch sehr groß. Du hast ja schon erwähnt, Computational Literary Studies ist auch ziemlich prominent. Aber das ist immer noch nicht alles, sondern es gibt halt eigentlich aus allen geisteswissenschaftlichen Richtungen inzwischen so digitale Spielarten. Das heißt also, digitale Kunstgeschichte ist dabei, digitale Filmwissenschaft ist dabei, es gibt erste digital arbeitende PhilosophInnen. Also eigentlich kann man wirklich sagen, so aus jedem geisteswissenschaftlichen Bereich gibt es Spielarten, die sich eben mit digitaler Methodik auseinandersetzen oder digitale Methoden einsetzen. Und diese Leute kommen alle zusammen unter dem großen sogenannten Umbrella-Term Digital Humanities. Und dann gibt es auch noch die Idee, ich glaube, Patrick Sahle hat das mal geäußert in seinem sehr prominenten Aufsatz, Digital Humanities gibt es doch gar nicht, von 2015, dass er sagte, naja, Digital Humanists, das sind eigentlich die Leute, die dabei sind, die sich zugehörig fühlen, die zu den Konferenzen kommen und ja, die einfach so ein Identitätsgefühl quasi haben als Digital Humanists. Genau, das ist so ganz grob, was wir sind, was wir machen.
Da habe ich eigentlich nicht viel dazu zu ergänzen, zu der Definition, außer dass man das, und das ist bei mir und Mareike halt auch der Fall, an den Unis manchmal ein bisschen suchen muss. An der Uni Hamburg zum Beispiel gibt es keinen eigenen DH-Studiengang oder so, den man belegen kann, ist im Entstehen, aber genau, es gibt ihn noch nicht. Es gibt aber auch schon einige Unis, an denen es eben richtige Digital Humanities Bachelor- und Masterstudiengänge gibt, die man dann belegen kann, um diesen Fachbereich zu studieren.
Genau, wie zum Beispiel hier in Göttingen. Genau, also die Age sind dann sozusagen ein methodischer Rahmen, kann man vielleicht so ein bisschen sagen, oder euer methodischer Rahmen in diesem Aufsatz auch, den ihr geschrieben habt. Und innerhalb dieser Methodik habt ihr euch ja dann einen ganz bestimmten Gegenstand angeschaut, jetzt in dem spezifischen Aufsatz, den wir uns heute anschauen, nämlich 5 Dramen von Caroline von Günderrode. Der Sammelband, in dem der Aufsatz erschienen ist, der hat ja den Anspruch, neue Perspektiven auf diese Autorin zu entwickeln. Was sind denn Aspekte, unter denen Günderrode bisher so untersucht wurde, und was ist eure neue Perspektive?
Genau, also uns ist aufgefallen, dass als wir uns angefangen haben, uns mit Caroline von Günderrode auseinanderzusetzen, dass sie in der bisherigen Forschung oft eben biografisch behandelt wird, weil sie tatsächlich auch eine sehr bewegte Biografie hatte und einen ganz illustren Freundeskreis, sag ich mal, aus kulturschaffenden Personen. Also diese Biografie und die Vernetzung, das sind auf jeden Fall zwei Aspekte, die in der Forschung bisher extrem im Vordergrund standen. Die ist insgesamt, würde ich sagen, erstmal unbekannt geblieben nach ihrem plötzlichen Ableben. Die Rezeption hat erst ein bisschen später eingesetzt, so um 1840 haben wir herausgefunden. Und auch wieder eben mit der Herausgabe von einem Briefwechsel, den sie geführt hat. Also auch wieder hier der Fokus eben auf ihr eigenes Leben und auf ihre Vernetzung mit anderen. Dann so ein zweiter Forschungsbereich, den wir schon auch ausmachen konnten, sind eben ihr Werk als Beitrag zur frühromantischen Emanzipationsbewegung und sie selber als eher avantgardistische Schriftstellerin, die eben auch als Frau versucht hat, gegen zeitgenössische Meinungen und Strukturen anzuschreiben, was ja auch allein ja darauf zurückzuführen ist, dass es total ungewöhnlich ist, als weibliche Autorin in dieser Zeit, in der Romantik oder Frühromantik, Dramen zu schreiben. Genau, also das waren auf jeden Fall auch so Formen, die wir in der Forschung gefunden haben. Aber eine richtig textnahe Analyse, die eben unsere beiden Hauptaspekte, also Gender und Emotionen, systematisch in ihrem Werk herausstellt, haben wir nicht gefunden. Und zwar nicht in der nicht-digitalen Literaturwissenschaft, aber auch nicht in der digitalen Literaturwissenschaft. Also wollten wir hier eben versuchen, diese digitale Perspektive beizusteuern. Das ist natürlich auch ein bisschen methodisch motiviert, würde ich sagen, weil wir ja auch herausfinden wollten, wie sich unsere Methoden der digitalen Literaturwissenschaft überhaupt eignen, um eben eine digitale Dramenanalyse zu machen. Genau, das war so die Hauptintention dahinter, eben zu testen, wie unsere Forschungsmethoden sich eignen und ob wir dadurch etwas Neues herausfinden können.
Alles klar, du hast ja gerade schon angedeutet, Gender und Emotionen sind so ein bisschen die Hauptaspekte bei eurer Analyse gewesen. Was ist denn so zusammengebracht die Leitfrage oder die Forschungsfrage bei euch gewesen?
Also zwei Aspekte sind ganz wichtig, auf die wir uns konzentrieren. Also eben das Zusammenwirken, wie wirken Emotionen und Genderrollen in den Dramen von Caroline von Günderrode zusammen. Die Grundannahme, die wir dabei hatten, ist so ein bisschen, dass Figuren in Dramen eben einerseits gesellschaftlich geprägten Genderrollen entsprechend agieren. Und andererseits werden sie natürlich auch von ihren Emotionen gelenkt und motiviert. Und wir wollten eben herausfinden, welcher Aspekt ist stärker. Also wäre die Frage dann, sind Emotionen oder Genderrollen stärker handlungstreibend? Das war so die inhaltliche Fragestellung. Und die methodische Perspektive war dann eben wieder die Frage danach, wie sich das überhaupt darstellen und operationalisieren lässt, dieser Zusammenhang zwischen Gender und Emotionen. Und wie können wir digitale Verfahren dazu einsetzen, um das herauszufinden? Diese beiden Perspektiven wollten wir abdecken.
Alles klar, vielleicht da eine kurze Nachfrage, weil du es ja schon irgendwie erwähnt hast, Genderrollen und Emotionen sind ja irgendwie auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Wieso ist dann diese Gegenüberstellung trotzdem so, also wieso kann man die trotzdem produktiv machen, dass es sozusagen entweder eher das eine oder das andere ist, eher handlungstreibend?
Ich weiß gar nicht, ob es das eine oder das andere sein muss. Das war uns am Anfang auch gar nicht so klar. Es ist nur, also in der Emotionsanalyse zum Beispiel relativ gängig, so eine Referenz- oder Differenzkategorie wie Gender noch dazu zu betrachten und zu gucken, ob das miteinander zusammenhängt, ob zum Beispiel weibliche Figuren andere Emotionen zugeschrieben bekommen als männliche Figuren. Und uns ging es erstmal darum, überhaupt das Verhältnis herauszufinden und gar nicht zu gucken, ob das eine oder das andere nur vorkommt oder genau, also eher darum, wie das zusammenspielt. Und ja, also da haben wir natürlich schon auch so einen quantitativen Zugriff irgendwie, weil wir natürlich am Ende dann schon geguckt haben, hat eine Figur mehr Emotionen oder mehr Genderrollen. Und daraus abgeleitet haben wir dann die Schlussfolgerung gezogen, die man auch im Artikel lesen kann. Also was ist eher handlungstreibend? Das würde ich schon als Teil der Operationalisierung begreifen, aber es ist natürlich dann doch auch ein sehr quantitativer Zugriff.
Ja, genau, vielleicht ergänzend dazu nochmal, dass das auch tatsächlich Teil des Perspektivwechsels ist, der eben durch die digitalen Geisteswissenschaften oft vorgenommen wird. Also Marie hat jetzt schon gesagt, wir nennen das Operationalisierung und schauen uns meistens tatsächlich einzelne Phänomene an. Das ist anders als in den nicht-digitalen Literaturwissenschaften. Da schaut man sich Phänomene gerne in ihrer Komplexität im Gesamtgefüge zu anderen Phänomenen und Aspekten an. Und wir versuchen tatsächlich relativ klar zu umreißen, was meinen wir genau, was ist jetzt das zentrale Phänomen, was uns interessiert. Und da ist man dann, wenn man eben sich Emotionen anschaut, natürlich auch bei anderen linguistischen Indikatoren einfach. Ne? Es sind einfach andere Wörter, die die Emotionen ausdrücken, als die jetzt Genderrollen ausdrücken. Und da das andere Wörter sind, kann man das auch sehr gut auseinanderhalten oder andere Wortkategorien auch. Und auch sehr gut einzeln betrachten. Und das ist so ein Verfahren der Komplexitätsreduktion quasi, dass wir machen, um dann eben auf der anderen Seite aber eben alle Genderrollen, die erwähnt werden, alle Emotionen, die erwähnt werden, wirklich systematisch zu analysieren. Das ist jetzt ein ziemlich kleines Korpus, was wir hier betrachtet haben, aber das kann man dann eben auch hochskalieren und dann eben auch auf größeren Korpora anschauen. Und deswegen ist es für uns eigentlich relativ naheliegend zu sagen, man nimmt halt, wie Marie auch schon sagte, auch so Differenzkategorien und schaut sich erstmal eine in Zusammenhang mit einer anderen an und jetzt nicht gleich Emotionen im Wechselspiel zu allen anderen Aspekten, die ein Text so hergibt.
Alles klar, danke schön. Und was war dann bezüglich dieser Frage die Arbeitshypothese bei euch?
Genau, also die Arbeitshypothese lautet, um sie nochmal zu nennen, einfach auch explizit, also wir haben gedacht, gemäß der relativ strikten Genderrollen des ausgehenden 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts werden die Handlungen in Dramen eher durch stereotype Genderrollen ausgelöst, die Figuren eben einnehmen oder die sie zugeschrieben bekommen. Könnte man sagen, wir sind also im Prinzip davon ausgegangen, dass die ja stärker innerhalb der Figur verorteten Motivationen oder Emotionen die Handlung weniger stark vorantreiben als die Genderrollen. Also quasi Genderrollen wirken stärker als Emotionen auf die Handlung. Das war so die heruntergebrochene Arbeitshypothese, der wir nachgegangen sind.
Ja, wir werden dann sicherlich heute auch noch am Ende des Interviews herausfinden, ob sich das bestätigt hat oder nicht. Also seid gespannt. Ganz genau. Marie, du hast schon vorhin erwähnt, dass es euch ja auch darum ging, eben die Forschungsmethoden zu testen und zu schauen, ob man eben mit dieser digitalen Arbeitsweise neue oder zumindest auch andere Perspektiven auf die Texte bekommen kann. Vielleicht könntet ihr noch mal kurz zusammenfassen, was denn so euer Versuchsaufbau gewesen ist, also wie ihr vorgegangen seid.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich versuche es so kurz wie möglich und auch so unter Rückbezug auf einige Begriffe, die in den DH relativ zentral sind. Erstmal vielleicht grundlegend zum Korpus. Das ist immer so das Erste, was man machen muss, wenn man so einen Versuch aufbaut oder so ein Experiment. Klar, um digital arbeiten zu können, brauchen wir die Texte auch in computerlesbarer Form. Und dazu haben wir eben erstmal geschaut, was haben wir, was ist schon da, damit wir nicht selber digitalisieren müssen. Und haben da eben ein digitales Repositorium genutzt, in dem ganz, ganz viele Dramen zur Verfügung gestellt werden auf unterschiedlichen Sprachen, auch für unterschiedliche Epochen. DRACOR heißt das, Drama Corpora Project. Und da ist eben auch Caroline von Günderode vertreten. Und jetzt zu den Methoden oder besser den Methoden. Wir haben ja schon erzählt, dass wir uns eben zwei Aspekte genauer anschauen, Genderrollen und Emotionen. Und für beide diese Phänomene haben wir eigentlich ziemlich unterschiedliche Methoden verwendet und die dann miteinander kombiniert. Für die Analyse der Genderrollen haben wir vor allem einen selbst trainierten Machine Learning Algorithmus verwendet und für die Emotionsanalyse dann die Methode der digitalen manuellen Annotation. Und beides haben wir dann zusammengeführt in einer Netzwerkanalyse. Man könnte sagen, dass die Genderrollen, also diese automatisierte Annotation von den Genderrollen, so ein ganz klassisches Distant Reading beschreibt. Da haben wir einfach geguckt, dass der Algorithmus irgendwie so weit ist, dass er relativ zuverlässig Genderrollen annotieren kann, haben die Dramen dann aber nicht selber gelesen, sondern den Algorithmus eben drauf losgelassen und dann diese Daten ausgewertet. Das war so der eine Schritt. Und bei der Emotionsanalyse ist es eigentlich ein ziemlich klassisches Close-Reading-Verfahren gewesen, dass wir lediglich ins Digitale übertragen haben. Da haben wir mit CADMA gearbeitet. Das ist ein Annotationstool zur manuellen digitalen Annotation. Und da haben wir natürlich auch alle Texte selber gelesen und die Maschine sozusagen nur zur Unterstützung verwendet und eben selber manuell annotiert. Das Ganze ist dann in der Netzwerkanalyse zusammengeflossen, könnte man sagen. Das war so dann der letzte Schritt in dem ganzen Prozedere. Das sind so die drei Hauptelemente, würde ich sagen.
Ja, alles klar, dankeschön. Zweimal ist jetzt, also sowohl bei der Emotionsanalyse als auch bei der General-Analyse, ist gerade auch das Wort Annotation gefallen. Was genau versteht man denn darunter?
Also Annotation, vor allem im Digitalen, heißt eigentlich, dass ich Markierungen zu einem Text hinzufüge. Eigentlich ganz einfach, kann man sich auch sehr gut analog vorstellen, dass ich zum Beispiel ein Wort einfach unterstreiche und dann vielleicht auch noch eine Randnotiz dazu mache, die besagt, warum ich mir das hier unterstrichen habe. Das wäre so die einfachste Definition einer Annotation. Genau, und um das jetzt nochmal auf unseren Ansatz zu bringen, ist es bei den Emotionen dann eben so, dass ich, wenn ich im Text eine Emotion erkenne, die Annotation setze, also das Wort digital unterstreiche und direkt einer Kategorie zuordne, zum Beispiel Emotionstyp XY. Und das kann man entweder manuell machen oder eben automatisiert. Dann dieses Annotieren, also dieses Hinzufügen von Informationen an den Text, kann in einem bestimmten Ausmaß eben auch der Computer für einen übernehmen. Oder habe ich da jetzt noch was vergessen an wichtigen Sachen?
Nee, im Prinzip eigentlich nicht. Man könnte vielleicht noch ergänzen, dass der Vorteil des Digitalen, also du hast ja gesagt, das kann man sich sehr gut auch analog vorstellen, das ist im Prinzip auch genau das, was wir schon seit Jahrhunderten in der Literaturwissenschaft machen. Ja. Also eine ganz, ganz alte Kulturpraxis eigentlich, die wir da weiterführen. Und der Vorteil davon, wenn man das im Digitalen macht, ist, dass man es natürlich ausrechnen lassen kann. Ne? Also man muss nicht nachzählen, was man ja auch nicht macht. Also oder in seltenen Fällen, dass man genau sagt, okay, ich nehme mir jetzt mein Reklamheftchen, ich unterstreiche alles, was mich interessiert und dann zähle ich mal nach, wie viele Emotionswörter kamen denn jetzt vor, wie viele Genderrollen kommen vor, wie oft werden die Charaktere namentlich genannt oder irgendwie so. Also immer diese quantitativen Fragen, die sind zwar relevant und interessieren auch in der Literaturwissenschaft, aber die werden selten ausgezählt. Und das ist natürlich was der Computer wirklich spielend leicht übernehmen kann, dass man dann quasi anfangen kann zu rechnen, das Ganze ins Verhältnis zu setzen und dann eben auch das so ein bisschen skalierbar zu machen, ne? Dass man sagt, okay, wenn man jetzt mit der manuellen Annotation anfängt, dann kann man eben kleine Korpora erschließen, das auch schon errechnen lassen, aber wenn man automatisch annotieren lässt, dann kann man eben auch große Korpora erschließen, dann kann man eben nicht nur 5 Texte, so wie wir das jetzt in dem Artikel gemacht haben, sondern kann man hunderte von Texten oder theoretisch auch Tausende, Zehntausende von Texten annotieren und später eben quantitativ auswerten lassen.
Ich würde noch ganz kurz einhaken zu der Unterscheidung Distant und Close Reading, weil das ja auch ziemlich grundsätzlich irgendwie ist. Es steckt vielleicht auch ein bisschen schon im Namen drin, was das bedeutet, aber könnt ihr dazu noch kurz was sagen?
Ja, gerne. Vielleicht setze ich da nochmal an, weil das eigentlich direkt anschließt an das, was ich gerade gesagt habe. Also Close Reading ist ja das, was wir, wie gesagt, seit Hunderten von Jahren machen und kennen, in den Literaturwissenschaften, in den Kulturwissenschaften auch. Wir kennen das Prinzip von Clifford Geertz, der dichten Beschreibung, dass man sich etwas sehr genau anschaut und dann ganz genau beschreibt, was habe ich gesehen, was habe ich gehört, was habe ich gelesen. Und das ist eben dieses Close Reading, was eben auch eng zusammenhängt mit der Idee, die Welt ist eigentlich ein Text, den ich lese, die eben von Clifford Geertz geprägt ist. Und ich beobachte das und schreibe dann nieder und beschreibe das Ganze. Und was man oft, glaube ich, denkt, wenn man Digital Humanities das nicht kennt, ist, dass wir das nicht machen. Aber das machen wir auch. Also wir setzen da an und versuchen eben schon diese wirklich sehr textnahe Lesetradition ins Digitale zu übertragen und dann aber auch weiterzudenken und zu sagen, okay, was passiert jetzt, wenn ich mich vom Text entferne? Und da beziehen wir uns eben gerne auf Franco Moretti, der auch Komparatist war, wie ihr ja zum Teil auch, und der gesagt hat, okay, wir haben jetzt mit dieser ganzen literaturwissenschaftlichen Tradition einen winzigen Bruchteil dessen, was jemals publiziert wurde, erschlossen. Also wir haben wirklich ganz, ganz, ganz wenig eigentlich erst close gelesen, also dicht gelesen quasi. Und jetzt haben wir, und ich glaube, er hat irgendwie eine Zahl wahrscheinlich aus der Luft gegriffen, aber jetzt haben wir vielleicht 2% dessen, was bisher an literarischen Werken publiziert wurde, literaturwissenschaftlich erschlossen. Und dann gibt es noch das, was er in Bezug auf auch andere The Great Unread nennt, also das große, noch nicht gelesene, noch nicht erschlossene. Und jetzt sagt er, als Komparatist, der sich für Weltliteratur interessiert, muss mich einfach dieses Great Unread interessieren, weil das ist eigentlich ja, dass da so viel noch drin, das haben wir alles nicht gelesen. Und wie können wir das erschließen? Das können wir nicht erschließen, wenn wir das dicht lesen, weil, das kann man sich ausrechnen, das ist eine ganz einfache Rechenübung, ne? Wie lange lebt so ein Literaturwissenschaftler oder so eine Literaturwissenschaftlerin, wie lange braucht er oder sie zum Lesen eines Buches, dann kann man das wiederum hochskalieren auf eine durchschnittliche Lebenszeit und dann wissen wir, wir werden nicht die Tausende, Zehntausende, Millionen von Büchern, die je publiziert wurden, erschließen in unserem Leben. Also müssen wir jetzt lernen, nicht zu lesen und irgendwie trotzdem das zu erschließen. Und das hat er damals noch gar nicht so digital gedacht, sondern hat erstmal nur gedacht, okay, wenn wir jetzt vielleicht uns zusammenschließen, gemeinsam lesen, gucken, was andere zu Texten gesagt haben, also eine Art Secondhand-Criticism zu machen und das alles zusammentragen, dann können wir das schon mal erschließen. Und dann kam eben aber natürlich auch das Digitale, weil natürlich auch eine Idee ist zu sagen, okay, wenn wir jetzt den Computer das lesen lassen, der hat so viel Rechenkapazität und dadurch auch irgendwie Lesekapazität, auch wenn er natürlich anders liest als wir, aber dem können wir das jetzt quasi übergeben und dann können wir mithilfe des Computers sehr viel größere Corpora erschließen. Aber das ist ein kleiner Teufelspakt nach Moretti, weil wir uns natürlich von unserem Gegenstand entfernen müssen.
Ja, und dann ist das quasi dieses Distant Reading, dass wir eben uns von unserem Gegenstand entfernen, um dann etwas automatisch quasi mehr in den Blick zu bekommen. Also je mehr man sich von einem Gegenstand entfernt, desto mehr sieht man ja auch, was drumherum ist. Da ist diese analoge Idee der Distanz übertragen auf die literaturwissenschaftliche Arbeitsmethodik.
Es gibt übrigens auch noch einen dritten Begriff, der mir jetzt gerade noch dazu eingefallen ist, und das ist der des Scalable Reading. Das ist sozusagen diese Pendelbewegung zwischen dieser distanzierten Lesart in Anführungszeichen und dann eben wieder der Close Reading Analyse. Und das finde ich eigentlich als Ansatz auch ganz charmant. Und das machen auch natürlich ganz viele ForscherInnen aus den Digital Humanities, dass man zum Beispiel bestimmte Textmerkmale oder Phänomene automatisiert annotieren lässt. Also das als Findeinstrument nutzt und dann dort natürlich wieder in die Close-Reading-Analyse geht und genau guckt, was ist denn jetzt hier rausgekommen und in welchem Kontext erscheint mein Phänomen und so weiter. Genau, das ist so die Verbindung aus Close- und Distant-Reading sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die ganzen Ausführungen. Ich fand das wirklich unglaublich spannend. Ja, also wahrscheinlich auch, weil, also ich studiere ja Komparatistik und wir haben uns auch gerade jetzt dieses Semester unglaublich viel auch damit beschäftigt, dass eigentlich jede Interpretation, die man durchführt und jeder Aufsatz, den man schreibt und so, ja auch schon eine Art von Wertungshandlung ist. Und dass ja auch diese Entscheidung, wem oder welchem Text schenke ich jetzt Aufmerksamkeit, ist ja an sich eine Wertung und kann ja den Kanon, so wie er existiert, unterstützen oder eben nicht unterstützen. Mhm. Und von daher finde ich einfach die Möglichkeiten, die sich durch dieses Distant Reading ja dann auch ergeben, finde ich richtig spannend, richtig interessant. Genau, wir könnten da jetzt noch Ewigkeiten drüber reden wahrscheinlich, aber wir machen am besten mal weiter. Also ihr habt euch ja in eurem Aufsatz auch erstmal einzeln mit den beiden Phänomenen beschäftigt, also mit Emotionsanalyse und der Genderrollenanalyse. Wir würden jetzt mit den Genderrollen anfangen. Vielleicht erstmal vorneweg, es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Theorien und Vorstellungen davon, was Genderrollen überhaupt sind, was sie ausmacht, wie sie konstituiert sind und so weiter und so fort. Deswegen vielleicht erstmal die Frage, wie versteht ihr denn Genderrollen?
Ja, wir setzen da einfach bei Simone de Beauvoir an. Das ist jetzt ein Ansatz, der in der Forschung nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, die er in unseren Augen verdient und auch oft irgendwie ein bisschen abgekanzelt worden. Man kann das natürlich auch kritisch betrachten, weil es ist eben eine Rollentheorie, ne? Dass man sagt irgendwie, es gibt bestimmte Rollen, die eben genderspezifisch sind und die zunächst einmal Personen einnehmen. Also Simone de Beauvoir war jetzt keine Literaturwissenschaftlerin, sondern Philosophin. Das heißt, sie hat das auch gar nicht in erster Linie auf literarische Figuren bezogen, obwohl sie die auch als Quellen genutzt hat, durchaus. Und deswegen ist es auch so gut übertragbar. Und was wir daran so charmant finden, ist die Idee, dass Personen oder in unserem Fall dann eben auch Figuren nicht von einer Genderrolle bestimmt sind. Also Genderrollen sind dann natürlich auch sowas wie so familiäre Rollen, Mutter oder Vater, aber auch ja, Berufsbezeichnungen enthalten ja Gender. Es ist ja sowieso so, dass in der deutschen Sprache eigentlich jedes Nomen, was für eine Figur be benutzt wird, eine Genderinformation enthält. Also eigentlich ist jedes Nomen auch eine Rollenbezeichnung. Also jedes Nomen, das eine Figur referenziert. Genau. Und dass eben eine Person oder Figur in ihrem Leben und dadurch auch sich damit identifiziert, nicht nur mit einer Genderrolle, jetzt nicht sagt, ich bin Mutter und sonst nichts, sondern dass quasi so eine Vielfalt an Genderrollen wichtig wird. Also man hat eigentlich so eine Art gegendertes Rollenprofil. Und das sieht man eben auch in unserer literaturwissenschaftlichen Arbeit, dass es genau das ist, was Figuren so ausbilden. Und das kann dann beliebig komplex und divers werden. Also es ist gar nicht so, dass jetzt dann Figuren, gerade Hauptfiguren immer nur Rollen eines Genders aufweisen, sondern der häufigste Fall ist, dass Figuren quasi ein Hauptgender haben, das auch häufig in die Binärkategorie männlich-weiblich fällt und dann aber auch noch sowas wie neutrale Bezeichnung. Also dass es Kontexte gibt, in denen diese Figuren ganz ohne Genderinformation referenziert werden, wie zum Beispiel durch den Begriff Person oder Mensch oder Kind ist auch so eine Referenz. Auch viele Koseworte fallen in diese neutrale Kategorie. Und das hat uns halt interessiert, also dieser Ansatz und diese Idee zu sagen, wir haben eigentlich eine narrative Identität, die beliebig komplex werden kann und die von ganz unterschiedlichen Genderrollen ausgemacht werden kann. Und so kann eben auch, selbst in Zeiten, in denen nicht offen über Diversität gesprochen werden kann, Diversität ausgedrückt werden, indem man eben eine Figur mit ganz unterschiedlichen gegenderten Bezeichnungen referenziert.
Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, also dass es eben diese verschiedenen Genderrollen gibt und so weiter und so fort, also Mutter, Vater, und hast auch schon angedeutet, dass es eben in den Berufsbezeichnungen auch mit drin ist. Vielleicht kannst du noch ein paar Beispiele nennen, vor allem ja auch, weil vielleicht auch vom damaligen gesellschaftlichen Hintergrund, welche Bezeichnungen es da alles gibt, die eine Person, eine Figur dann konkret in eine Genderrolle einordnen.
Also die klassischen Binärrollen sind wahrscheinlich die, die einem als erstes anfangen. Ne? Ich hatte jetzt auch schon die Mutter so als die zentrale weibliche Genderrolle genannt, aber auch andere wie zum Beispiel Kind, Tochter oder auch Sohn natürlich. Und eine Figur kann natürlich sowohl Mutter als auch Tochter sein zum Beispiel. Oder sowohl Mutter als auch in einem früheren Abschnitt einer Geschichte Kind. Und dann hat man immer quasi auch die männlichen Pendants natürlich dazu, der Vater, der häufig auch das Familienoberhaupt ist, oder der Herr. Dann haben wir so neutrale Bezeichnungen wie Mensch oder Person. Und dann, was irgendwie immer interessant ist, weil es auch so ein bisschen kurios ist, wie ich schon sagte, diese neutralen Bezeichnungen, die entweder in Liebes- oder Wutbeziehung, sag ich mal, zum Ausdruck kommen, also sehr kontextbezogen sind. Da haben wir jetzt nicht so stark Figurentypen. Also wir haben jetzt schon bei den, gerade bei den binären Genderrollen, manchmal auch flache Figuren, die tatsächlich nur einen Figurentyp verkörpern. Das ist dann nur die Mutter oder nur die Sklavin oder nur der Bote oder irgendwie so, ne? Und wird gar nicht anders referenziert im Text. Das kann schon vorkommen. Aber diese neutralen Rollen sind auch häufig sehr kontextspezifisch. Und das haben sowohl Foucault als auch Bourdieu ganz schön ausgedrückt. Also Foucault, der sagt, Mensch, das wahre Gender ist eigentlich keins. Also irgendwie so ein unbewusster Zustand es ist eigentlich völlig egal, was welchem Gender man sich zugehörig fühlt, ist eigentlich so eine Art Ideal. Und Bourdieu sagt eben, in so ganz egalitären Beziehungen findet man das auch dann, also großartig häufig findet man das bei Kindern, diesen vorbewussten Zustand. Und Bourdieu sagt, in so ganz egalitären Liebesbeziehungen, da findet sich das auch wieder. Und das drückt sich in unseren Koseworten aus. Und das finde ich ganz schön, weil die nämlich tatsächlich häufig neutral sind. Also sowas wie mein Schatz oder mein Augenstern oder so. Das ist völlig genderunabhängig und kann für Figuren jeglichen Genders auch natürlich, ob sie nun eher binär dargestellt werden oder eher divers, genutzt werden. Und so ist es aber auch mit Schimpfwörtern, ne? Also keine Ahnung, oder so abwertende Bezeichnung, du Starrkopf oder irgendwie sowas, ist auch vollkommen neutral, steckt keine Genderinformationen drin. Und das ist eigentlich immer so das, was uns interessiert bei diesen Figurenreferenzen. Wie viel Genderinformationen steckt da drin und welche? Ist das Eine weibliche Genderinformation, eine männliche Genderinformation, ist die komplett neutral? Oder, und da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, was auch jetzt bei Günderode nicht so eine große Rolle spielt, aber in unserer sonstigen Arbeit schon, drückt das in einem Ausdruck Diversität aus. Das gibt es natürlich auch.
Ja, danke. Also das klingt wirklich unglaublich komplex und da sind noch sehr viele Begriffe und Bezeichnungen, die du hier schon genannt hast. Ihr habt das ja automatisiert analysiert. Wie genau funktioniert das denn? Also wie kann man sich das vorstellen?
Man kann sich das, glaube ich, am besten vorstellen, wenn man nochmal da ansetzt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, nämlich bei der manuellen Annotation. Wenn wir jetzt erstmal auf genau die Weise, die wir beschrieben haben, manuell annotieren einen Text, dann haben wir etwas, was wir dem Computer quasi als Lernmaterial übergeben können. Dann können wir mit Hilfe von Methoden des maschinellen Lernens dem Computer quasi beibringen, auf eine ähnliche Weise zu annotieren. Also wir vergleichen das dann auch immer als Test quasi nochmal mit einer von unseren manuellen Annotationen, natürlich die nicht im Trainingsmaterial mit drin war, aber dass man halt guckt, wie nah kommt das ran. Aber was man dabei natürlich auch wissen muss, ist, dass der Computer vollkommen anders liest. Das heißt, was da ausgewertet wird, sind tatsächlich sowas wie Buchstabenkombinationen, Wortkombinationen. Wo steht das Wort im Satz? Ist es groß geschrieben? Ist es klein geschrieben? Welches Wort steht davor? Welches Wort steht danach? Und aus diesen ganzen Informationen berechnet sich der Computer Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten dienen dann dazu, dass quasi jedes Wort in einem unbekannten Text als potenzielles Zielwort betrachtet wird. Und dann wird eine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet für den Fall, dass das in eine der Gender-Kategorien reinfällt. Also jetzt, ne, in unserem spezifischen Fall. Und wenn das dann über so einen bestimmten Schwellenwert steigt, die Wahrscheinlichkeit, dann wird es annotiert. Also wenn der Computer sich zu 70% oder 75% oder je nachdem, wo man diesen Schwellenwert setzt, sicher ist, dass ein Zielwort in eine der Annotationskategorien fällt, dann wird das automatisch annotiert. Und dann hat man am Ende natürlich auch einen annotierten Text, genauso wie wir ihn vorher haben. Aber nicht alle Wörter werden diese Wahrscheinlichkeitsschwelle überschritten haben. Und das kann man dann wieder vergleichen mit einer manuellen Annotation. Und dann kann man gucken, wie gut das Ganze schon ist. Also reicht das jetzt eine 70-prozentige Erkennungsgenauigkeit oder eine 80-prozentige oder 90-prozentige? Und wenn man dann sagt, okay, das reicht uns jetzt an Erkennungsgenauigkeit, dann kann man das quasi auch nutzen für Analysen. Unser Classifier, den wir damals genutzt haben, das ist übrigens einer, der nur drei Gender-Kategorien erkennt. Also inzwischen sind wir auf einer weiteren Version dran. Aber der kann eben nur männlich, weiblich und neutral erkennen. Und auf narrativen Texten ist er schon bei so 85% Erkennungsgenauigkeit.
Es sind jetzt schon viele Namen von Theoretiker und Theoretikerinnen gefallen. Also der Beauvoir und Bourdieu und so weiter und so fort. Und ihr habt ja auf deren Theorien ein ganz eigenes Modell entwickelt. Wie genau funktioniert das denn? Beziehungsweise was bedeutet das? Wie setzt ihr das ein?
Das ist erstmal ein theoretisches Modell. Also das ist jetzt kein Computermodell, da muss man immer unterscheiden. Es gibt einmal das technische Modell, was dann tatsächlich, also dieses probabilistische Modell quasi, wo diese ganzen Wahrscheinlichkeiten festgehalten sind. Und abgesehen davon ist etwas, was wir in den Digital Humanities auch viel machen, eben die theoretische Modellierung. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Das heißt, wir übernehmen nicht Theorie XY und übertragen das dann eins zu eins, sondern wir versuchen, ein möglichst breites Bild zu machen und dann aus den unterschiedlichen Ansätzen Aspekte zu übernehmen, die man eben gut operationalisieren, das heißt dann auch für die computationelle Analyse aufbereiten kann. Und so ein theoretisches Modell haben wir entwickelt. Das heißt, wir haben erstmal Simone de Beauvoir als Ausgang genommen mit ihrer Rollentheorie und haben das dann aber erweitert, vor allen Dingen auch durch Ansätze von Judith Butler, die ja so eine Dreiteilung des Gender-Begriffs vorschlägt. Und das haben wir dann aber auch wieder nicht ausschließlich genommen. Es gibt auch andere, die diese Dreiteilung vertreten. Raven Connell ist dann noch eine zweite Person, die zu nennen ist, die auch eine Dreiteilung aufgemacht hat. Und die sind sich eigentlich ziemlich ähnlich, obwohl die zeitgleich entstanden sind. Und das haben wir dann versucht, so zusammenzuführen, dass wir, ich glaube, wir nennen das in dem Beitrag so eine Unterscheidung zwischen Geschlecht, Sein und Handeln haben, um quasi weder die Begriffe von Butler noch die von Connell konkret zu übernehmen und dadurch zu zeigen, okay, wir versuchen das so ein bisschen zusammenzuführen. Und dann haben wir eben auch die Überlegung dahinter, okay, wie kann man das jetzt in Sprache wiederfinden. Also diesen Aspekt des Geschlechts kann man über Pronomen gut wiederfinden. Da wir in historischen Texten oft nur Binärpronomen haben und noch keine Neopronomen, haben wir den erstmal so ein bisschen ausgeklammert, weil wir uns ja auch für Diversität interessieren und die kann damit nicht so gut ausgedrückt werden. Dann haben wir diesen identitären Aspekt, was wir das Sein nennen. Bei Judith Butler ist das die Gender-Identität. Genau, und das ist eben das, wo wir eigentlich hauptsächlich ansetzen, weil wir dann auch wieder so eine Idee der narrativen Identität haben, die wir wiederum von Paul Ricoeur übernehmen. Der sagt, Identitäten werden narrativ geformt, also indem man quasi sein Leben erzählt. Und dann gibt es noch diesen Aspekt der Gender Performance bei Judith Butler und des Handlungsbereichs bei Connell. Und das nennen wir eben das Handeln. Das ist was, was uns auch interessiert, wie handeln Figuren eigentlich. Aber wir hatten das ja eingangs erwähnt, im Zuge dieser Komplexitätsreduktion und der Idee, dass wir uns nicht alles gleichzeitig angucken können, fangen wir eben bei diesen narrativen Identitätsaspekten erstmal an.
Genau, ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage dazu, also zu diesen verschiedenen, also diesem Erkennen von Genderrollen auch über Bezeichnungen und so weiter wie Mutter und so. Und zwar ist es ja so, dass viele Texte ja auch immer auf mehreren Ebenen arbeiten, also viele Aussagen ja auch so implizit getroffen werden. Also zum Beispiel kann ein Text ja Stereotypen aufbauen, aber die dann wiederum kritisieren, zum Beispiel durch den Aufbau von Ironie oder ähnliches. Und jetzt wäre halt meine Frage, wie geht ihr denn mit solchen Fällen um?
Ja, das ist schwierig, aber tatsächlich, also was nicht im Text steht, das kann ein Computer nicht erkennen. Das ist so ein bisschen die große Hürde quasi unserer Methodik. Ne? Also die Leerstellen, die da sind, die können tatsächlich nicht gefunden werden durch diese Art des Lesens. Das geht nicht. Ironie ist auch schwierig, ist jetzt aber gerade durch die quasi durch die sprunghafte Entwicklung der großen Sprachmodelle, kommen wir da sehr viel näher ran. Auch Metaphern war lange Zeit ein großes Problem. Mit den großen Sprachmodellen wird das besser. Also kommen wir jetzt langsam an diese Phänomene des uneigentlichen Sprechens auch besser ran. Also sowas kriegt man schon erfasst. Negationen sind nochmal ein ganz eigenes Kapitel, weil Negationen eigentlich immer das implizieren, was sie verneinen. Das heißt, Negationen nehmen wir auch mit auf und manchmal auch tatsächlich einfach als solche. Ne? Also dass wir einfach sagen, keine Ahnung, was im Text dann vielleicht vorkommt, sie war keine Mutter. Also immer komme ich auf die Mutterrolle, weil es so die naheliegendste ist. Ne? So ein plattes Beispiel. Aber genau, wenn sowas da steht, dann annotiert man einfach das keine mit und dann ist es eben eine Negativbezeichnung. Also das kriegt man schon mit rein. Andere Sachen sind schwieriger zu erfassen, aber durch die Entwicklung der großen Sprachmodelle kommen wir inzwischen auch näher ran. Man muss vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen, dieser Text, den wir heute besprechen, der ist zwar 2024 erschienen. Das Schreiben und das Überarbeiten und überhaupt die Publikation des Sammelbandes war aber natürlich ein längerer Prozess. Das heißt, es ist eine relativ frühe Arbeit von uns. Es ist tatsächlich zu Corona-Zeiten entstanden. 2020 oder 2021 war, glaube ich, der Workshop dazu. Und dann eben haben wir uns an den Artikel gesessen und dann gab es natürlich mehrere Überarbeitungsphasen. Und wir arbeiten inzwischen auch mit anderen Algorithmen, muss man sagen. Das, was ich vorhin erklärt habe, diese Algorithmen, die genau auf die Wortkonstellation eingehen. Das ist nicht mehr unbedingt das, was wir benutzen. Was wir heute benutzen, ist komplex, auch ein bisschen schwieriger zu erklären, aber das sind die sogenannten vektorbasierten Verfahren. Und seit man mit diesen vektorbasierten Verfahren arbeitet, die eben auch in den großen Sprachmodellen, die wir heute überall finden, in ChatGPT und wie diese ganzen KI-Modelle heißen, haben, die sind vektorbasiert. Und dadurch kommt man eben durch dieses Umrechnen noch näher an, ja, an diese, ja, diese feineren Sprachphänomene ran, die du gerade angesprochen hast. Aber Leerstellen finden wir damit immer noch nicht. Leerstellen sind immer noch Leerstellen.
Ja, also aber sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch alles entsteht und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Auserzählt ist wahrscheinlich niemals, jemals irgendetwas. Genau, jetzt haben wir sehr viel über euer Vorgehen und die Methodik und so weiter gesprochen. Vielleicht könnt ihr einfach kurz zusammenfassen, welche Ergebnisse denn bei euch bei der Genderrollenanalyse herausgekommen sind. Haben sich vielleicht irgendwelche Tendenzen herausgestellt? Gibt es vielleicht Ausnahmen?
Ja, vielleicht, also wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Ich habe viel in der Genderrollenanalyse gemacht in dem Artikel und Marie viel in der Emotionsanalyse. Was wir herausgefunden haben in Bezug auf die Genderrollen und was uns eigentlich überrascht hat, ist, dass die tatsächlich in den Dramen von Caroline von Günnerode eine sehr stark handlungstreibende Rolle haben. Und dass, was wir auch nicht unbedingt gedacht hätten, männliche Genderrollen sehr dominant sind. Also so Vater-Tochter-Beziehung oder Vater-Sohn-Beziehung sind unheimlich wichtig. Auch Machtbeziehungen sind unheimlich wichtig. Es geht oft um eine bestimmte Form von Herrschaft, sei es tatsächlich eine weltliche Herrschaft oder auch eine religiöse Herrschaft, sind sehr wichtig. Und dann ist noch etwas wichtig, nämlich das Rollenspiel. Also dass man irgendwie die Rolle wechselt, dass man eine Rolle annimmt, die eigentlich nicht mit der eigenen Identität übereinstimmt, oder dass eine Rolle erst spät im Drama aufgedeckt wird, dass man so einen Plot-Twist hat, zum Beispiel. Also es gibt ein Drama, da ist zum Beispiel zentral, dass die, das ist auch eine ungewöhnliche Geschichte, eigentlich die Mutter verlässt die Familie, also den Vater und den Sohn, und trifft dann später ihren Sohn wieder, nicht wissend, dass es sich um ihren Sohn handelt. Und sie hat inzwischen aber auch einen weiteren Sohn und die Brüder wissen auch nichts voneinander. Es kommt zu einem Brudermord und dann erst wird aufgedeckt, dass die beiden Brüder sind. Und das ist so typisch, also das Drama ist eher ein ungewöhnliches für Caroline von Günnerode, aber die Situation ist typisch. Es kommt zu einer Aufdeckung einer Rolle, die auch mit Gender in Verbindung steht, und dadurch ändert sich die ganze Geschichte. Wir haben das auch nochmal ähnlich in einer Herrschaftssituation. Da wird klar, also da gibt es eine Beziehung zwischen einem Herrscher und einer jungen Frau. Und irgendwann kommt aber raus, dass diese junge Frau die Tochter eines Rebellen ist, den eben dieser Herrscher auch hat hinrichten lassen. Und das kommt auch wieder relativ spät im Drama erst vor. Es gibt diesen Rollentwist, quasi diese Änderung der Rolle. Und dadurch verändert sich auch komplett die ganze Machtstruktur. Genau, und das haben wir eben entdeckt, quasi durch dieses Vorgehen, dass diese Rollen so zentral sind. Man sieht das auch richtig in den Netzwerken, dass die dann auch bestimmte Figuren miteinander verbinden und wirklich zwischen diesen Figuren stehen, anders als die Emotionen. Und genau, damit können wir vielleicht zu dem Emotionsteil nochmal überleiten.
Genau, also jetzt sozusagen der zweite Schritt eures Versuchsaufbaus, die Emotionsanalyse. Auch da vielleicht erstmal theoretisch, da gibt es ja bestimmt auch unterschiedliche theoretische Vorstellungen und analytische Zugänge auch zu diesem Thema Emotionen in der Forschung und besonders in der Literaturwissenschaft. Wie versteht ihr Emotionen und welche Textmerkmale sind da für die Analyse besonders wichtig?
Ja, das hast du schon gerade gesagt. Das ist echt krass, wie viele Definitionen von Emotionen man so findet, die dann wiederum ganz unterschiedliche Teilbereiche von diesem Phänomen beleuchten. Und im Prinzip handelt es sich ja auch um ein Phänomen erstmal, was wir alle kennen und das vor allem aus der Psychologie stammt oder dort erforscht wird, auch oft unter Gender-Perspektive. Und so stammen natürlich viele Definitionen auch aus diesem psychologischen Bereich. Wir arbeiten jetzt ja natürlich mit Texten und haben uns ja als erstes für einen sogenannten textzentrierten Ansatz entschieden. Das war so der erste Punkt. Also es gibt in der literaturwissenschaftlichen Emotionsanalyse eine ganz hilfreiche Einteilung nach Simone Winko, die eben sagt, dass es generell vier Großbereiche der Emotionsanalyse gibt. Einmal die produktionsbezogene, rezeptionsbezogene, die kontextbezogene und die textbezogene. Und bei uns war eben erstmal die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen das textbezogen. Und diesen Fokus haben wir uns als allererstes einmal klar gemacht. Und dann behandeln wir Emotionen eben als im Text umschriebene und oder konkret benannte Phänomene. Und da haben wir uns eben auch erstmal versucht, eine Definition zu finden, die nicht zu eng ist, aber auch nicht völlig beliebig. Und uns als Ausgangspunkt eine Definition von Emotionen aus der Sprachwissenschaft genommen. Also da geht es dann um Emotionen und Sprache, was ja bei uns ganz, ganz wichtig ist. Und die stammt von einer Sprachwissenschaftlerin, Monika Schwarz-Friesel, die in dem Feld auch relativ bekannt ist. Und das Zitat habe ich tatsächlich mal mitgebracht, weil ich es nicht auswendig kann, aber eben gut deutlich wird, an welche Textmerkmale das denn gebunden sein kann. Genau, also Monika Schwarz-Friesel beschreibt Emotionen eben als, hier beginnt das Zitat, mehrdimensionale, intern repräsentierte und subjektiv erfahrbare Syndromkategorien, die sich vom Individuum ichbezogen und introspektiv geistig sowie körperlich registrieren lassen, deren Erfahrungswerte an eine positive oder negative Bewertung gekoppelt sind und die für andere in wahrnehmbaren Ausdrucksvarianten realisiert werden können. Zitat Ende. Wir haben uns halt gedacht, dass hier eigentlich schon relativ gut deutlich wird, welche Textmerkmale relevant sein könnten. Also einmal spricht sie ja körperliche Reaktionen zum Beispiel an, die auf Emotionen hinweisen, zum Beispiel Schwitzen oder Erröten, wenn mir etwas peinlich ist, aber auch natürlich eine Veränderung der Mimik kann so ein typischer Emotionsmarker sein. Dann hat sie diesen Bewertungsaspekt in der Definition mit drin, also stark positive oder ganz stark negative konnotierte Wörter können ebenfalls Emotionsmarker sein. Und der Knackpunkt ist aus unserer Sicht aber so ein bisschen, dass eben Emotionen zwar auch nach außen sichtbar werden können, ne, durch die Mimik oder durch physiologische Reaktionen. Und das ist so ein bisschen der Gegenpart dazu. Sie können aber auch ausschließlich ich-bezogen introspektiv geistig wahrgenommen werden. Also sind ganz im Inneren einer Figur zu verorten und finden oft auch deutlich impliziter statt. Gerade in literarischen Texten ist es ja eigentlich selten so, dass jemand sagt, ah, ich bin glücklich. Und dann weiß ich, okay, hier ist glücklich als Emotionsmarker. Die Emotion wird sogar fast explizit genau benannt. Viel häufiger ist es ja so, dass das umschrieben wird. Und das ist auch bei uns in der Dramenanalyse eigentlich mehr der Fall, dass man eben nicht explizit sagt, was ich gerade fühle oder was die Figur gerade fühlt. Genau, und da gibt es letztendlich auch ganz viel Forschung dazu, wie Emotionen in Sprache zum Ausdruck gebracht werden können. Da hat man zum Beispiel einmal die Grundannahme, dass Emotionen in Texten thematisiert werden können, durch beispielsweise deskriptive Emotionswörter, wie zum Beispiel auffällige Emotions- oder Gefühlswörter, die eben eindeutige Marker sind, hassen oder lieben zum Beispiel. Und in diesen Großbereich gehören auch ganz stark konventionalisierte bildliche Beschreibungen, von denen jeder weiß, dass es eine emotionale Komponente hat. Aber häufiger sind eben diese impliziten Formen der Emotionsdarstellung und die sind in der Textanalyse häufig auch viel komplexer und weniger eindeutig. Aber auch viel häufiger. Für Dramen wären das zum Beispiel lexikalische Mittel wie Lautäußerungen oder auch morphologische Mittel wie so Verniedlichung zum Beispiel, die auf Zuneigung oder Zärtlichkeit hindeuten können. Können aber auch lautlich phonetische Mittel sein, wie der Tonfall einer Figur, die irgendwie impliziert, dass hier was emotional im Argen ist, sag ich mal. Oder wenn ich flüster, weil ich Angst habe. Und es gibt hier dann auch den ganz großen Bereich der bildlichen und rhetorischen Präsentation, also bildliche Umschreibung, Metaphern, Vergleiche, alles, was einem so einfällt. Es ist also auf allen Ebenen mit Emotionen zu rechnen, könnte man sagen. Und wir haben uns als Ausgangspunkt eben diese Definition von Schwarz-Riesel genommen und natürlich auch den theoretischen Hintergrund aus der Literaturwissenschaft mitgedacht beim Annotieren. Was da, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir eben digital gearbeitet haben und da arbeitet man dann eben mit sogenannten Tagsets und das ist letztendlich ein Kategoriensystem, wo Emotionstypen festgelegt werden und auch Guidelines zur Seite gestellt werden, in denen definiert ist oder zumindest kurz irgendwie zusammengefasst ist, gerne auch mit einem Beispiel, was wir überhaupt unter dem Emotionstyp Liebe zum Beispiel verstehen. Ah ja, und das ist jetzt, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt bei der Emotionsanalyse, dass wir eben mit diesem Kategoriensystem mit festen Emotionstypen gearbeitet haben. Das kann man auch währenddessen noch erweitern, aber wir haben uns eben als Grundelement ja verschiedene auch aus der Sprachlinguistik, aber auch der Psychologie stammende Emotionsmodelle genommen, um überhaupt erstmal so einen Basiskern an Emotionen zu haben, nach denen wir suchen können. Genau, das sind sogenannte strukturorientierte Emotionsmodelle, von denen es wirklich auch einen ganzen Haufen gibt. Also Ansätze, die versuchen, verschiedene Emotionstypen einfach voneinander zu unterscheiden und voneinander abzugrenzen. Ein ganz bekannter ist zum Beispiel der von Paul Ekman mit seinen Basisemotionen. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Ansätze, die versuchen eben Emotionstypen zu benennen. Und wir haben natürlich gedacht, dass in literarischen Texten auf jeden Fall mehr als 7 Basisemotionen vorkommen und haben dann eben ein Textset entworfen mit ganz vielen verschiedenen Emotionstypen, die wir aus diesen strukturorientierten Emotionsmodellen herausgesucht haben. Und genau, damit haben wir dann einfach angefangen zu arbeiten. Und die konkrete Analyse, das hatte ich ja auch schon erwähnt, ist dann sehr, sehr systematisch. Also man geht einfach von vorne bis hinten durch den Text und markiert dann immer die Textsegmente mit den entsprechenden Emotionstags oder fügt einen neuen hinzu, wenn man zum Beispiel einen neuen Emotionstyp gefunden hat und passt es dann auch in den Guidelines an. Und das ist so das Prozedere und vor allem der definitorische Rahmen, würde ich mal sagen, den wir da genommen haben.
Alles klar, ich finde, allein jetzt von der Auflistung von so Emotionsmarkern ist ja schon deutlich geworden, dass das ein komplexes Verfahren ist irgendwie. Und also ich kann mir vorstellen, dass da auch oft so schwierige Fälle irgendwie vorkommen und vielleicht auch Uneindeutigkeiten und so weiter. Was sind denn da vielleicht so ganz immer wiederkehrende Probleme, wo man sich dann ja irgendwie entscheiden muss, wenn man das so entweder markiert oder eben nicht annotiert.
Ja, das ist genau der Punkt. Man kann so viel Forschungsliteratur dazu lesen aus der Sprachwissenschaft oder Literaturwissenschaft. Es kommt einem dann doch immer irgendwie was ganz Besonderes vor. Muss empfehlen, auch eine Kategorie für diese Unsicherheitsfälle hinzuzufügen, weil ja, literarische Texte und auch die Dramen sind nicht eindeutig und ich würde immer erstmal dafür plädieren, jetzt nicht mit Biegen und Brechen das in eine Kategorie zu stopfen, sondern entweder, wenn ich mir nicht sicher bin oder es zum Beispiel auch in mehrere Kategorien fallen könnte, auch mehrere Texte darauf, auf diese Textstelle zu vergeben und das sind meistens die besonders interessanten Textstellen oder sich auch einzugestehen, ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe den Eindruck, hier ist ein emotionstragendes Textsegment. Ich weiß aber nicht, es passt nicht so richtig in einer meiner vorgegebenen Kategorien. Es ist aber irgendwas da, dann würde ich zur Sicherheit erstmal den Tag unsicher oder uncertain vergeben und dann die vielleicht im Nachgang nochmal gesondert betrachten. Und manchmal merkt man dann schon, ah, es passt vielleicht doch in die ein oder andere Kategorie oder ich habe hier eben vielleicht auch ganz gerade eine Besonderheit von diesem Dramen entdeckt. Und das ist gerade auch das Spannende irgendwie.
Aber ihr habt da nicht so irgendwie so eine skalierbare Größe daraus gemacht, dass man, ich hatte nämlich überlegt, wie dann zum Beispiel so Fälle sind, wenn gleiche Emotionen dargestellt sind, aber in unterschiedlicher Intensität. Wird sowas aufgefasst oder funktioniert das gar nicht?
Das funktioniert eigentlich. Also das haben wir da nicht gemacht, aber das mache ich jetzt zum Beispiel auch, dass man für jeden Tag sozusagen noch eine sogenannte Property, also eine Eigenschaft vergibt. Und dann miterfasst, also die Intensität ist ein ganz, ganz guter Punkt. Gerade bei der Emotionsanalyse ist das auch so ein Analyseparameter, den man gut untersuchen kann. Also ist es jetzt eine starke Emotion oder eine schwache? Und da läuft es dann so, dass man, wenn man seine Annotation vergeben hat, auch noch festlegt, wie stark ist sie denn? Also man kann das entweder skalar machen und sagen, das ist eher schwach oder auf einer Skala von 1 bis 4 oder 5 ist es jetzt bei 3. Oder man kann es auch mit sagen, das ist eine wenig intensive oder das ist eine intensive Emotion, das eben auf dieser Skala einfach verorten. Das haben wir in diesem Fall nicht gemacht, aber es ist eine total gute Idee, finde ich.
Das ist ja jetzt schon irgendwie relativ abstrakt. Also gut, du hast jetzt auch konkrete Beispiele gegeben, aber trotzdem dachten wir, es wäre vielleicht cool für die Zuhörenden, das auch einmal an einem ganz konkreten Textbeispiel zu erfahren, wie so eine Annotation aussehen kann. Ich würde jetzt einfach eine Stelle aus einem der Dramen, die ihr analysiert habt, vorlesen, aus dem Drama Nikator, aus dem ersten Akt. Vielleicht kurz zur Kontextualisierung. Hier spricht ein König sein Verlangen oder seine Liebe gegenüber einer anderen Figur aus, namens Adonia. Aber ich glaube, das reicht eigentlich an Kontext. Genau, ich lese die einfach mal vor und dann könntet ihr sagen, was und wie ihr diese Stelle annotieren würdet oder annotiert habt. Es ist ein ewiger Durst nach deinen Küssen. Verzehren möchte ich deiner Wangen rot. Ich möchte deines Blutes Purpur trinken und schlürfen deines Mundes reinen Hauch. Es ist ein rastlos, zehrendes Verlangen. Zu drücken dich an dieses glühende Herz. Ich hungere nach dir, ich durst und rase. Nach deiner Schönheit seligem Beschauen.
Ja, eine tolle Replik aus Nikator. Und da ist, ja, ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge drin. Hier wird für uns auf jeden Fall sehr schön deutlich, wie unterschiedlich Zuneigung und Verlangen dargestellt werden kann, ohne dabei explizit zu machen, dass es ja darum geht, hier gerade an der Stelle. Vielleicht da voraus geschaltet sozusagen bei uns in dem Textset ist Zuneigung oder auch Begehren ein Teil der Überkategorie Liebe. Deswegen würden die meisten Annotationen, die ich gleich noch kurz erklär, in diese Kategorie fallen. Man könnte dann aber auch wieder runterskalieren auf Ebene der Unterkategorien und eben gucken, welche Form der Liebe hier gemeint ist. Und für die Beschreibung des Verlangens des Königs zu Adonia wird hier zum einen, und das wird, finde ich, ganz schön deutlich, eine Hunger-Durst-Metaphorik verwendet. Das sieht man dann zum Beispiel an Lexem, die wir dann auch im Text annotiert haben, wie Durst, Trinken, Schlürfen, Hungre und nochmal Durst, die ja auch wirklich fast in jedem Teil dieser Replik auftauchen, also hier sehr, sehr zentral ist, metaphorisch gemeint. Gleichzeitig ist mir jetzt beim Lesen gerade aufgefallen, das ließe sich natürlich auch als physische Reaktion interpretieren, die mit Liebe einhergeht. Man sagt ja auch oft, Liebe oder unerfüllte Liebe schlägt auf den Magen. Aber ob das jetzt hier wirklich gemeint ist, ist natürlich fraglich. Von daher würde ich eher meinen, es ist hier metaphorisch gemeint. Es zeigt aber auch, wie groß der Interpretationsspielraum ist, wenn es um die Darstellungsweise geht. Und das Herz oder das glühende Herz taucht hier eben auch auf. Das hätten wir auf jeden Fall auch annotiert als Emotionsmarker und Ort für Emotionen, in dem sich Emotionen eben verorten lassen. Das ist auch nicht nur in diesem Drama der Fall, sondern in fast allen. Und gleichzeitig ließe sich, um jetzt wieder auf diese Darstellungsperspektive zu kommen, das glühende Herz natürlich auch als gesteigerter Herzschlag vielleicht, also als physische Reaktion interpretieren. Genau, ist aber natürlich auch eher metaphorisch gemeint. Und auch der Kuss, der ja in dem ersten Teil auftaucht, ganz am Anfang der Passage, ließe sich als Emotionsmarker interpretieren oder auch annotieren, weil hier der König ja Intimität benennt mit Adonia, die er sich wünscht. Also es findet nicht wirklich statt, aber es wäre so ein Marker, der sagt, hier geht es um eine Emotionsform. Aber am augenscheinlichsten finde ich hier tatsächlich diese Hunger-Durst-Metaphorik, die sich da so durchzieht.
Alles klar, ja, das klingt auf jeden Fall total tiefgehend schon. Und du hast ja jetzt auch immer mal wieder gesagt, ja, das könnte man so interpretieren. Und da habe ich diese Interpretationsspielräume irgendwie ausgenutzt. Also könnte man dann schon bei so einer Annotation auch schon von einer Interpretation oder zumindest von einem interpretativen Vorgehen sprechen?
Auf jeden Fall. Also das würde ich schon sagen. Das Setzen jeder Annotation ist quasi ein interpretativer Akt, den ich vornehme. Und wie ich das mache, hängt total von der Definition ab, die ich vorweggeschaltet habe, von meinem Emotionsverständnis. Und wir versuchen eben in unserem Projekt durch diese Guidelines und einen relativ klaren gesteckten Rahmen, aber auch diese Kategorien, die wir in dem Textset haben, schon den Interpretationsspielraum vielleicht ein bisschen kleiner zu halten. Und eben vorzugeben, ab wann ein Wort im Satz als Emotion interpretiert werden kann, eben durch die Definition und so weiter. Aber da gibt es trotzdem, also selbst wenn man es genauestens festhält, natürlich Spielraum bei der Zuordnung einmal des Emotionstyps, weil da auch der Kontext total entscheidend ist. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es hochinterpretativ ist und deswegen einfach eine gute Idee ist, Guidelines zu verwenden, die einem zumindest zeigen, was ich hier unter Liebe oder Zuneigung verstehe und welche Aspekte ich da vielleicht auch einfach ausgeklammert habe. Dann ist es nicht nachvollziehbar.
Alles klar, dann zuletzt nochmal kurz zur Methode. Wir hatten ja jetzt schon etabliert, hier habt ihr eine manuelle Annotation statt wie bei den Genderrollen eine automatisierte Annotation vorgenommen. Warum? Gibt es da einen speziellen Vorteil oder gibt es überhaupt eine automatisierte Alternative, die man hätte anwenden können?
Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Also als erstes war da, glaube ich, so ein bisschen die Skepsis im Hinblick auf automatisierte Verfahren und Emotionsanalyse. Dazu muss ich aber auch sagen, das hat Mareike auch schon gesagt, die Analyse ist vor ein paar Jahren gemacht worden. Und da gab es vor allem zwei Großformen der automatisierten Emotionsanalyse, die gibt es auch immer noch. Und zwar einmal lexikonbasierte Verfahren und einmal Verfahren, die mit Machine Learning ist auch gut, eine Mischform, arbeiten. und bei der lexikonbasierten Variante handelt es sich aus meiner Perspektive nicht unbedingt um eine klassische Emotionsanalyse, wie ich sie begreife. Das ist im Prinzip nämlich so, dass ein Lexikon mit Emotionswörtern genommen wird und dann mit dem Text abgeglichen wird, den ich mir anschaue. Also ich kann dann schon sehen, welche Wörter als Sentiment oder emotionstragend erkannt werden und auch in welche qualitative Richtung das Ganze geht. Aber ich kann natürlich nicht sehen, welche Emotionstypen dabei angespielt werden. Und genau das war ja unser Goal, sag ich mal, das herauszufinden. Deshalb kam das für uns nicht in Frage, so einen Lexikonabgleich zu machen. Gleichzeitig kann man sich ja auch vorstellen, dass da auch Limitationen damit einhergehen, weil zum Beispiel implizite Darstellungen, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, die wir aber für besonders interessant halten und die auch besonders hochfrequent sind, oft nicht erkannt werden würden, weil ich ja immer nur das erkennen kann, was auch in dem Lexikon steht. Plus, ich bräuchte auch irgendwie ein gutes historisches Wörterbuch, was auch das Vokabular aus der Romantik mit beinhaltet, damit es überhaupt abgedeckt wird. Und bei den Machine Learning-Verfahren dachten wir zu der Zeit noch, dass es ein bisschen weniger facettenreich ist, auf jeden Fall, weil die meisten Ansätze, die es so gab, erstmal mit weniger Emotionskategorien arbeiten. Und was auch fehlte zu dem Zeitpunkt noch, waren wirklich, ja, gut annotierte Trainingskorpora, mit denen man dann ein Tool hätte trainieren können. Und deswegen haben wir eben gedacht, gut, selbst wenn man das mit Machine Learning machen kann, ist es vielleicht ein bisschen zu wenig komplex, wird der Spezifik der literarischen Texten vielleicht auch nicht gerecht. Deswegen gucken wir einfach selber und annotieren selber. Dazu aber auch mittlerweile auch durch die Entwicklung oder Weiterentwicklung und Verfügbarkeit von Sprachmodellen gibt es mittlerweile auch facettenreichere Formen der automatisierten Emotionsanalyse, womit größeren Sprachmodellen gearbeitet wird und auch mehr Emotionstypen deutlich mehr als 7 zum Beispiel erkannt werden. Aber auch da würde ich schon immer ganz genau hinschauen und fragen, auf welchen Daten ist das Tool trainiert? Passt es zu meiner Textsorte? Annotiert der Computer dieselben Textstellen, die ich auch annotieren würde? Ordnet der Computer dieselben Emotionstypen zu, die ich als Mensch auch zuordnen würde? Was messe ich überhaupt? Und was will ich herausfinden? Das sind dann vielleicht auch wieder ganz andere Fragestellungen, die man damit beantworten kann. Und genau, das war bei uns eben der Punkt, einfach zu sagen, wir machen das erstmal selber und gucken durch die manuelle Annotation, was in den Texten so drin ist. Aber man könnte jetzt natürlich die Daten nehmen und selber was ein Machine Learning Modell trainieren.
Genau, also wir haben uns ja jetzt gerade mit einem Beispiel beschäftigt und uns das quasi im Detail angeschaut. Vielleicht können wir jetzt nochmal rauszoomen und über eure generellen Ergebnisse sprechen.
Voll gerne. Genau, wir haben die Emotion erstmal quantitativ ausgewertet, indem wir eben für jedes Drama sogenannte Emotionsprofile erstellt haben, aus denen ersichtlich wird, welche Emotionstypen hier besonders dominant sind und an welche Figuren sie gebunden sind. Dabei haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass in den Dramen eine emotionsbezogene Geschlechterdichotomie vorliegt. Also männliche Figuren sind emotional total präsent, während weibliche Figuren eher im Hintergrund bleiben. Liegt natürlich zum einen auch an der generell oder in diesen Dramen unausgewogenen Verteilung von männlichen und weiblichen Figuren, aber sagt ja trotzdem auch schon was über die emotionale Präsenz der Figuren aus, die wir in dem Drama eben finden. Und außerdem wird ja auch deutlich, dass diese klare Trennung zwischen rational agierenden männlichen Figuren und emotional handelnden weiblichen Figuren hier eben nicht vorliegt. Das ist ja so ein relativ bis heute etablierter Gegensatz, würde ich mal sagen, von männlich kodierter Rationalität auf der einen Seite und weiblich kodierter Emotionalität auf der anderen Seite. Und der ist liegt hier eben nicht vor. Dann haben wir noch herausgefunden, dass die männlichen Rollen vor allem durch negative Emotionen akzentuiert werden. Zorn, Furcht und Erstaunen waren da zum Beispiel dabei, die häufigsten zum Ausdruck gebrachten Emotionstypen. Bei den weiblichen Figuren war das dann Furcht, Trauer und Zorn. Klar, das sind Dramen, also es war schon zu erwarten, dass es jetzt nicht um Freude und Liebe nur geht, sondern eben auch diese negativen Emotionen dort ganz, ganz häufig sind. Jetzt wissen wir aber genau welche. Und es zeigt sich eben so, haben wir es auf jeden Fall genannt, ein genderunabhängiges Klima der Furcht und Wut in diesen Dramen. Das sind eben die Emotionstypen, vor allem Furcht und Wut eben, die hier sehr präsent sind und aus unserer Perspektive dann auch am ehesten handlungstreibend sein können. Vielleicht nicht sonderlich überraschend, aber eben auch ein Befund, der dieses Korpus einfach näher beschreibt. Die insgesamten negativ oder dieses Die negative Emotionsgemengelage, sage ich mal, wird vor allem durch die Hauptfiguren der Dramen etabliert, die eben vor allem Zorn und Furcht zum Ausdruck bringen. Und die sind genau hochfrequent. Und emotionale Vielfalt, sage ich mal, wird vor allem durch die Nebenfiguren hergestellt. Also da haben wir dann auch mal positive Emotionen, die auftauchen. Und ich gehe jetzt mal nicht auf alle Dramen einzeln an, sondern nur auf Magie und Schicksal, was ja auch so ein bisschen der Sonderfall war in unserer Analyse. Hier haben wir eben herausgefunden, dass vor allem Emotionen handlungstreibend sind. Die sind hier häufiger als die Genderrollen. Das ist also eine Ausnahme und ein Drama, was unter dieser Gender-Emotionsperspektive einfach anders funktioniert als die anderen Dramen, die wir uns angeschaut haben. Wir haben dann noch einen Exkurs, einen kleinen Exkurs, aber der ist eigentlich ganz schön lang geworden, zur Darstellungsform geschrieben. Und da fand ich jetzt so im Nachgang auch nochmal besonders interessant, wie unterschiedlich diese Emotionen in den Dramentexten oder in den Dramen zutage treten. Da haben wir physische Reaktionen, Veränderung der Körpersprache, von Gesicht und Mimik, aber auch viele Beschreibungen des Innenlebens, auch verbal vermittelte Emotionen, zum Beispiel durch Lautäußerungen. Und hier haben wir vor allem festgestellt, das, was wir auch schon dachten, aber was auch das Korpus natürlich näher beschreibt und auch aus meiner Perspektive die manuelle Annotation natürlich nochmal stark macht, dass Emotionen vor allem implizit vermittelt werden und häufig explizit gemacht werden. Ich glaube, das war so ein ganz guter Schweinsgalopp durch die Untersuchungsergebnisse.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, die ich auch so ein bisschen vorhin bei der Rollenanalyse vergessen hatte. Was uns überrascht hat und was sehr deutlich zutage getreten ist, ist, dass sowas wie weibliche Solidargemeinschaften in diesen Dramen nicht vorkommen. Also dass wir auf der anderen Seite eben männliche Solidargemeinschaften haben, also Bruderbeziehungen oder freundschaftliche Beziehungen, oder dass wir da tatsächlich irgendwie so verknüpfende Rollen haben. Ich hatte ja auch schon die Vater-Sohn-Beziehung erwähnt, auch Vater-Tochter-Beziehung ist wichtig. aber auf der anderen Seite eben Schwesternbeziehung, Mutter-Tochter-Beziehung, also diese weiblichen, ja, Unterstützungsgemeinschaften, die fehlen. Und das kommt in diesen Dramen durch diese Netzwerkanalysen auch sehr zutage. Und das ist natürlich dann wiederum, wenn man jetzt anfängt, das Ganze vor dem Hintergrund der Biografie auch der Autorin zu lesen, so wie das in den Literaturwissenschaften ja auch häufig gemacht wurde, dass man sagt, okay, man muss auch irgendwie ihre Biografie mit einbeziehen. Das ist schon regelrecht traurig, weil das ja irgendwie auch so eine Verlorenheit oder so eine Vereinzelung dieser weiblichen Figuren bedeutet, die hier ganz, ganz deutlich zutage tritt, dass die auch, also wir hatten vorhin, Marie, du hattest das erwähnt, oder ihr hattet das auch in dem Beispiel, dieses Drama, Nikator war das, glaube ich, wo es so eine Konstellation gibt, wo der Onkel, also ein Schutzbefohlener ist, und eben nicht ein Schutzbefohlener, sondern ein eigentlich Schutzbietender, jemand, der eigentlich seine Familie auch schützen sollte, verliebt sich in seine Nichte und die erwidert diese Liebe aber nicht. Und sie hat aber überhaupt keine weibliche Unterstützungsform. Sie hat dann nur den Nikator, der auch wiederum in sie verliebt ist, also auch irgendwie so eine Form des Begehrens da drin ist. Und der schützt sie dann letztendlich oder rettet sie sogar vor dem Onkel. Aber es tritt jetzt keine weibliche Unterstützung oder irgendwie sowas ein. Und das ist was sehr deutlich zutage getreten wird. Und das fand ich ja sehr erschütternd und irgendwie auch natürlich irgendwie literaturwissenschaftlich einfach interessant.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dass du auch schon wieder die Genderrollen erwähnt hast, weil jetzt geht es natürlich auch darum, wie ihr die beiden Bestandteile zusammengebracht habt. Also vielleicht auch nochmal als kurze Wiederholung, bei der Genderrollenanalyse ist herausgekommen, dass sie vor allem stark handlungstreibend sind und dass besonders die Männerrollen und die Machtbeziehungen eine wichtige Rolle einnehmen und dass es eben auch besonders häufig zu einem Rollenspiel oder einem Rollenwechsel kommt, der dann eben zum Beispiel auch als Plot-Twist dann benutzt wird. Wie genau habt ihr das jetzt mit den Ergebnissen der Emotionsanalyse zusammengebracht?
Also das ist, ja gut, das ist ja letztendlich genau der Punkt, wo die Netzwerkanalyse ins Spiel kommt. Das kennt man vielleicht eher aus den, oder viel aus den Sozialwissenschaften, aber auch natürlich aus der Literaturwissenschaft, wo das viel eingesetzt wird, um Figuren, Relationen zu visualisieren. Und ich würde auch sagen, Visualisierung ist hier das absolute Stichwort. Das Netzwerk visualisiert eben die Zusammenhänge zwischen unseren beiden Phänomenen. Im Kern geht es dabei immer um den Zusammenhang zwischen Knoten und Kanten, auch bei uns. Wir haben quasi pro Figur einen Knoten angelegt und außerdem zwei weitere Knotentypen vorgegeben, also einmal natürlich Genderrollen und Emotionen. Und im Netzwerk sind dann Figurenknoten über Kanten mit diesen beiden anderen Knotentypen verbunden. Und dann generiert sich diese Netzwerkvisualisierung, die man auch im Beitrag sehen kann, die man dann auch, die wir dann natürlich auch interpretiert haben. Und im Prinzip, das hatten wir ganz am Anfang auch schon kurz gesagt, ist die Interpretation dann auch wieder quantitativ fundiert, weil wir eben geschaut haben, welcher Knotentyp bei der Figur jeweils überwiegt. Also sind es die Emotionen oder sind es die Genderrollen und wie sind die Verbindungen dazwischen? Das war so die Hauptbestandteile dieser Netzwerkanalyse.
Genau, also dann können wir jetzt endlich zur Ausgangshypothese, die wir am Anfang ja thematisiert hatten, zurückkommen. Da war ja die Annahme, dass eher stereotypische Genderrollen handlungstreibend sind als Emotionen. Konnte sich denn diese These bestätigen? Also ein bisschen, das ist ja schon angeklungen, aber trotzdem nochmal auf den Punkt.
Ja, die hat sich tatsächlich bestätigt. Genau, also die Genderrollen und die Machtbeziehung vor allen Dingen, also deswegen heißt der Aufsatz ja auch Macht versus Emotion. Die Machtbeziehungen sind das, was die Handlung eigentlich vorantreibt und dann eben auch manchmal der Wechsel von Genderrollen, wo plötzlich eine andere Form der Machtbeziehung deutlich wird, die Machtbeziehung konterkariert wird oder was auch immer. Ne? Also wir hatten an dieses Beispiel mit dieser Rebellentochter, wo dann plötzlich deutlich wird, dass die, also vorher war sie ja die Untergebene, also sie lebt im Harem des Sultans, war seine Untergebene, seine Favoritin quasi. Und dann ändert sich dieses Machtgefüge auf einmal ganz radikal, weil sie halt plötzlich, sie findet dann ihren Bruder, ihren leiblichen Bruder. Es wird klar, sie ist die Rebellentochter und dann kann sie diese Machtbeziehung nicht mehr aufrechthalten und muss da irgendwie ausbrechen. Und das ist für die Handlung natürlich zentral. Und genau, insofern haben wir unsere Ausgangshypothese da bestätigen können.
Sternchen, außer bei Magie und Schicksal, genau. Da war es andersrum. Da waren die Emotionen ja, irgendwie präsenter und handlungstreibender. Aber ansonsten war es genauso, wie Mareike gerade beschrieben hat.
Dann wollen wir jetzt ganz zum Schluss, auch wenn es irgendwie ja noch ganz viel zu besprechen gibt, auch jetzt zu der speziellen Fallstudie, aber wollen wir jetzt noch einmal rauszoomen aus eurem Projekt und auch generell aus Günderodes Dramen und nochmal die Age insgesamt thematisieren und vor allen Dingen ihre Relevanz für die Literaturwissenschaft. Also inwiefern können sich denn durch diese die Age-Methodik neue Perspektiven und neue Forschungsfragen generell für die Literaturwissenschaft ergeben? Was ist da so der generelle Mehrwert? Allgemein gesagt. Also, das ist wahrscheinlich jetzt eine große Frage, aber was ist da so eure Perspektive drauf?
Ja, so ein paar Sachen haben wir ja eigentlich schon erwähnt. Wenn man das mal so auf einen Punkt bringen möchte, ist eigentlich der große Vorteil, das hört sich jetzt furchtbar unattraktiv an für klassische LiteraturwissenschaftlerInnen, aber je länger ich in den DH bin, desto mehr schätze ich das. Man kann mit Sprache rechnen. Man kann wirklich quantifizieren, man kann Dinge zusammenrechnen, man kann Dinge abziehen und das auf eine ganz, ganz virtuose Weise letztendlich. Also wir hatten das jetzt schon ganz kurz angeschnitten mit diesen großen Sprachmodellen. Es wird immer interessanter, wenn es darum geht, wirklich Sachen exakt zu berechnen. Und es ist natürlich nur so exakt, wie das mit Sprache eben geht, ne? Es ist natürlich immer Interpretation und immer Spielräume mit drin. Aber man kann mal solche Rechenoperationen machen und das ist ganz interessant. Also es fängt natürlich beim Auszählen an von bestimmten Verhältnissen. Aber es geht dann eben auch zu sowas wie kontextsensitiven Verwendungsweisen von bestimmten Wörtern. Bei der Netzwerkanalyse kann man sowas wie Zentralität plötzlich berechnen, welche Figur ist zentraler als eine andere und auch inwiefern zentral ist das eine Zentralität, die wirklich von der Masse von anderen Relationen abhängt oder ist das eine Zentralität, die quasi von der Position abhängt, also weil jetzt irgendwie dadurch, dass man eben mit zwei Figuren verbunden ist, die sonst nicht verbunden wären, entsteht auch eine Wichtigkeit irgendwie. Und das ist, glaube ich, so auf den Punkt gebracht, der große Vorteil dieser ja auch häufig quantifizierenden Methoden. Ein weiterer Vorteil aus meiner Perspektive ist die Formalisierung. Also da haben wir auch drüber gesprochen, ne, dass man sich ganz genau überlegt, welches Phänomen schaue ich mir an? Was genau verstehe ich darunter? Was ist das Besondere an meiner Interpretation daran? Maria hat das auch erwähnt. Ne? Wir erstellen Annotationsguidelines, damit es möglichst deutlich wird. Wie verstehe ich das? Wie interpretiere ich das? Und warum treffe ich meine Annotationsentscheidung? Also, dass man das wirklich auch sehr, sehr offenlegt, ist halt auch wichtig für die Digital Humanities, dass man das Ganze für Anschlussforschung öffnet, dass man, das hatte Marie auch wiederum zwischendurch erwähnt, dass man irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt ein annotiertes Korpus, es war viel Arbeit. Warum sollen das nicht auch andere nachnutzen? Und dann können die vielleicht ein Modell trainieren damit und das dann automatisieren. Das passiert auch. Und ein Faktor, den wir ziemlich unerwähnt gelassen haben und wo ich jetzt immer mal wieder während des Gesprächs dachte, oh, das muss ich unbedingt noch erwähnen, wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten kollaborativ ganz häufig. Also wir stellen nicht unbedingt eine Annotation und sagen so, das ist jetzt die Annotation, weil Marie so eine große Emotionsexpertin ist. Ist das das Beste, was wir kriegen können? Nehmen wir das. Also natürlich ist sie das. Aber trotzdem erstellen wir halt nicht nur eine Annotation, weil wir wissen, auch sie kann sich mal unsicher sein und sich mal täuschen, sondern meistens arbeiten wir so, dass wir mehrere Annotationen erstellen und die legen wir nebeneinander und dann setzen wir uns auch zusammen und diskutieren diese Zweifelsfälle und überlegen, warum sind wir uns da uneinig? Und das ist total interessant, weil wir kommen unseren Phänomenen dadurch immer, immer näher. Also das wären so aus meiner Perspektive so ein paar, also jetzt nicht alle Vorteile, die DDH haben, aber so ein paar Hauptvorteile, würde ich sagen.
Da kann ich mich auf jeden Fall komplett anschließen. Genau, was ist auch was wir schon erwähnt hatten, ist, dass wir ja, also einmal das Stichwort Textvisualisierung, also dass ich meine Daten so aufbereite, dass sie andere gut nachvollziehen können und dass ich meine Texte, meine Interpretationstexte besser nachvollziehbar mache. Das gelingt einem zum Beispiel durch Netzwerkanalysen auch. Also es ist auch so eine Art, hat auch was Darstellerisches. Ich finde es total bereichert, auch mal eine Abbildung im Artikel zu haben, die mir zeigt oder besser verständlich macht, was da geschrieben steht. Und natürlich kann ich das auch mit kleinen Korpora machen. Ich kann, so wie wir ja auch, in unserer Fallstudie. Ich kann das natürlich aber auch hochskalieren und Genderrollen können wir nicht nur in 5, sondern auch in 5000 Dramen annotieren lassen und dann eben wegkommen von dieser sehr textnahen, genauen Analyse zu einem Epochenüberblick oder zum Überblick über ein bestimmtes Oeuvre. Und das finde ich auch total spannend. Gleiches gilt ja auch für die Emotionsanalyse. Wichtig finde ich immer, dass man dabei so ein bisschen im Hinterkopf behält, dass auch da natürlich Limitationen irgendwie eingepreist sind, dass zum Beispiel unser Genderrollen-Classifier nicht alle Genderrollen erkennt und bei der Zuordnung auch Fehler macht. Aber das ist jetzt wieder dieser Punkt der Transparenz. Dafür haben wir ja zumindest die Kenngrößen, die wir mit angeben, wie F-Score oder Precision oder Recall oder so, die eben auch zeigen, das hier ist bis hierhin und nicht weiter sozusagen. Und man kann auch immer gegenhalten und sagen, das hat Mareike auch gerade schon schön illustriert, wenn ich das manuell mache, dann mache ich ja auch Fehler. Der Mensch ist ja auch nicht perfekt. Und wenn er Drama nachher Drama liest, dann wird sich da auch der ein oder andere Fehler wahrscheinlich einschleichen. Und ich glaube, dieser Unsicherheitsfaktor oder auch dieser Interpretationsspielraum, über den wir gesprochen haben, ist bei der Auslegung von Texten immer mit eingepreist, egal ob man es eben digital macht oder nicht. Und was mir auch an den Digital Humanities eben gut gefällt, ist, dass es auch sichtbar gemacht wird. Auch dieser Unsicherheitsfaktor, der, glaube ich, immer auftritt, wirklich, wenn man mit Bedeutungsvielfalt arbeitet. Und durch so statistische Größen kann das sein, aber auch von der Methodenreflexion, die zum Beispiel ja in den meisten Artikeln mitgemacht wird. Das sind so die Punkte, die da wichtig sind. Und vielleicht auch noch, also Stichwort Limitation, aber auch Interpretationsspielraum. Das Bedenken muss man auch mit bedenken, dass auch eben Algorithmen ja von uns gemacht sind und auch bestimmte Vorannahmen von den Forschenden unserem Genderverständnis zum Beispiel mittransportieren. Klar, wir haben das aus der Fachliteratur abgeleitet, die wir für passend finden, aber das ist nicht wertfrei oder komplett objektiv, weil es eben Daten sind, sondern es ist auch menschengemacht und das ist Teil der Operationalisierung. Und das ist einfach interessant, darüber nachzudenken, finde ich, und steht total im Hintergrund dieser Analyse und ist einfach wichtig zu wissen, finde ich.
Was jetzt vielleicht noch ganz interessant wäre, wäre vielleicht die Frage, wie man denn überhaupt einen Zugang zu den Digital Humanities bekommen kann, weil ja, wie schon gesagt, die meisten klassischen Literaturwissenschaftsstudiengänge eher auf nicht digitale Methoden setzen und sich das Ganze ja leider noch nicht wirklich vermischt. Deswegen habt ihr vielleicht irgendeinen Tipp oder so, wie man vielleicht auch einen bestenfalls niedrigschwelligen Zugang bekommen kann.
Ja, da haben wir was für euch. Vortex.net. Das ist das Projekt, in dem Marie und ich uns quasi kennengelernt haben, wo wir zusammen gearbeitet haben. Ich hatte zwar vorher auch schon in anderen DH-Projekten gearbeitet, aber trotzdem war das so eines der ersten Projekte. Und das ist tatsächlich ein Disseminationsprojekt, in dem es um die niedrigschwellige Vermittlung von Methoden geht. Vortex, also F-O-R. Und dann text.net nochmal. Und dann inzwischen ist das ein Journal. Und alle Texte, die wir für diese Plattform geschrieben haben, sind da auch nochmal veröffentlicht. Was findet man da? Man findet da methodische Einführungen, also zu unterschiedlichen Methoden einfach eine Erklärung, was das ist, an welche Traditionslinien das anschließt, welche technischen Voraussetzungen man braucht. Und einfach eine Diskussion, ne, wie das einzuordnen ist. Man findet auch für bestimmte Tools zu diesen Methoden so Schritt-für-Schritt-Anleitung, die man dann selber irgendwie nachvollziehen kann. Man findet auch Lehrmaterialien, sowohl für die Hochschullehrer als auch für die Schule, dank Marie, weil sie uns da auch einige Lehrmodule geschrieben hat. Und das ist wirklich, glaube ich, so der erste Ansatzpunkt, wenn man sagt, ich interessiere mich dafür, ich habe keine Vorkenntnisse, ich bin hochgebildet, was Literaturwissenschaft angeht, weil das war uns auch sehr wichtig, ne, dass man sagt, wir müssen die Leute auch ernst nehmen, also mit wirklichen literaturwissenschaftlichen Fallstudien arbeiten, nicht mit irgendwelchen Fällen, wo man sagt, ja, das ist für mich eh nicht interessant, sondern irgendwie was wirklich in der Literaturwissenschaft vorkommt und quasi nicht oder noch nicht direkt Leute ansprechen möchte, sondern sich erstmal selbst informieren. Dann wäre so der erste Schritt Vortext. Genau, der zweite Schritt wäre, würde ich sagen, dann den Kontakt aufzunehmen. Das geht bei der DH-Community auch ganz gut, weil, also gerade so in unserer Generation gab es ja noch keine DH-Studiengänge. Das heißt, wir sind alle irgendwie über Weiterbildung, über autodidaktische Formen des Lernens in die DH eingestiegen. Und wir vermitteln diese Kompetenzen auch gerne weiter, weil wir eben selber auch in der Situation waren. Deswegen gibt es ein relativ großes Workshop-Angebot, auch häufig an Universitätsbibliotheken im Bereich DH, wo einzelne Methoden vermittelt werden. Und das ist meistens auch sehr niedrigschwellig. Das ist dann nicht unbedingt nur mit dem Fokus auf Literaturwissenschaften, aber auch da kann man sich gut anmelden. Also wie gesagt, häufig ist das an der Universitätsbibliothek angesiedelt. Da mal schauen, gibt es im Weiterbildungsbereich Digital Humanities Workshops oder auch Sprechstunden. Manchmal gibt es auch dezidierte Sprechstunden, zum Beispiel bei euch in Hamburg. Marie, ist das, glaube ich, so, das ist eine DH, es heißt, glaube ich, nicht Sprechstunde, aber es ist...
Doch, es heißt genau so.
Ach, Genau, und sobald man einen Menschen kennt, der in den EDH ist, dann muss man fast schon aufpassen, dass man nicht da zu stark reingezogen wird. Weil
So ist es
die
mir
EDH
auch passiert.
sehr kommunikativ sind, sich gerne austauschen, sehr gerne zusammenarbeiten und sich immer sehr freuen, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ich habe irgendwie ein Interesse dafür, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und ehe man sich's versieht, ist man ganz tief in den EDH drin.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also Vortex war auf jeden Fall mein erstes Uni-Projekt und das war mein Zugriff ohne Vorbildung auf digitale Methoden der Textanalyse. Und ansonsten vielleicht sich auch irgendwie ein Buddy suchen, mit dem man eh gerne zusammenarbeitet und das zusammen anschauen. Denn das ist auch was richtig, richtig cool ist an der ganzen Digital Humanities-Sphäre, sage ich mal. Dass die meisten Beiträge unserer ja auch in Kooperation, in Zusammenarbeit entstehen. Und das macht einfach wirklich viel Spaß. Das kann ich nur empfehlen, sich da jemanden zu suchen, der da auch Interesse hat und das dann gemeinsam anzugehen.
Apropos Zugang zu den Digital Humanities, wir haben das ja ganz am Anfang auch nochmal angedeutet. Mareike, du hast ja auch einen Podcast, der sich ja auch mit den Digital Humanities beschäftigt. Möchtest du uns noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, ausgesprochen gerne. Also es ist der Radium 20 Podcast, das Radio für Digital Humanities, also steht diese Abkürzung, Radio Digital Humanities, deswegen Radium 20. Einerseits, weil wir uns im Jahr 2020 gegründet haben, andererseits, weil immer am 20. des Monats eine neue Folge erscheint und so kann man sich das einfach merken. Und da reden wir mit ganz unterschiedlichen Leuten aus der DH-Community oder DH-nah über unterschiedliche Themen, die uns so beschäftigen. Also von Research Software Engineering, also wirklich Toolentwicklung, über Infrastrukturen bis hin zu Wissensmanagement hatten wir auch schon. Und wir begleiten jedes Jahr die DHD-Konferenz in einer Sonderstaffel. Das haben wir auch jetzt wieder gemacht. Die war gerade letzte Woche in Wien, die DHD 2026. Da haben wir dann mit den Wiener KollegInnen gesprochen, was eben so die DH dort vor Ort ausmacht. Das ist auch sehr schön geworden. Das war eine Reihe von Kurzfolgen, die man sich auch gut anhören kann. Wenn man einfach mal so ein bisschen reinhören möchte, was die DH so machen, dann sind eigentlich diese Sonderstaffeln wahrscheinlich zur DHD-Konferenz tatsächlich am besten, weil das ein Podcast ist, der sich, also der kommt aus der DH-Community, richtet sich hauptsächlich auch an DH-Leute. Das heißt, der ist jetzt nicht so niedrigschwellig wie Vortext, aber in diesen Konferenzfolgen ist das schon ein bisschen was anderes, weil da geht es natürlich auch um allgemeine Eindrücke über die Konferenz, was wurde so geboten, was gab es für Vorträge. Und da kann man gerade bei diesen Sonderstaffeln sich eigentlich sehr schön einen Überblick verschaffen. radium20.de ist da die Webseite, wo man sich das mal anschauen kann.
Ja, danke. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und für alle Zuhörenden, die jetzt richtig interessiert sind, reinhören lohnt sich. Was diese Folge angeht, sind wir jetzt allerdings leider schon am Ende angekommen. Es war aber auf jeden Fall unglaublich spannend und sehr umfangreich. Vielen Dank, Marie und Mareike, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns vor allem nicht nur euren Aufsatz, sondern auch euer Fach näher gebracht habt. Für uns war viel Neues mit dabei und ich persönlich nehme auch einige Anregungen für meine eigenen Methodiken und Interpretationen mit.
Vielen Dank nochmal für die Einladung und lasst uns gerne in Kontakt bleiben.
Ja. Danke, dass wir da sein durften.
Ja, unbedingt. Genau, wir hoffen, dass unser Gespräch für unsere Zuhörenden mindestens genauso spaßig war wie für uns. Sollte es irgendwie noch Feedback, Fragen oder Kritik geben, könnt ihr uns jederzeit über kannst du mir folgen @posteo. erreichen. Ansonsten findet ihr uns aber auch über unsere Social-Media-Kanäle unter dem Handle @kdmf_podcast. Und zum Schluss möchten Alina und ich uns natürlich noch bei unserem ganzen Team für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung dieser Aufnahme bedanken. Also bei Ann-Sophie Marie Arnefeld, Anna Dahlke, Jana Eckert, Elisa Frebert und Lorena Gestrein. Und auch an euch, liebe Zuhörende, ein großes Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.